Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 44. Das Trinkgeld, welches ich ihm gab, wird ihm den Mund verschließen.
Ah, wie viel gaben Sie?
Volle 5 Franken.
Volle 5 Franken, rief der Baron mit travestiertem Erstaunen. Donnerwetter, das ist eine Summe.
Na, Kapitän, lassen Sie sich entweder auslachen oder bedauern.
Aber der Fehler ist einmal gemacht. Er lässt sich nicht ändern. Hat der Portier gesehen, dass Sie das Haus wieder verlassen haben?
Ja.
So wird er Ihrer Schwester, sobald sie zurückkehrte, alles erzählt haben. Was gedenken Sie zu tun, wenn Sie morgen gefragt werden?
Von wem?
Von Mutter und Schwester, von Königsau selbst, von irgendwem, vielleicht sogar von der Kriminalpolizei, vom Richter.
Ich werde Ihnen geradezu ins Gesicht lachen.
Gut, man wird Ihnen nichts anhaben können, denn ich werde Ihr Alibi beweisen. Sie sind während der betreffenden Zeit bei mir gewesen.
Aber wenn Sie schwören müssen, Baron?
So werde ich natürlich schwören. Wir sind Verbündete und müssen uns einander unterstützen. Ich werde Sie auf keinen Fall sitzen lassen. Das ist aber auch alles, worauf Sie nun von meiner Seite aus rechnen können. Der Kapitän verstand ihn gar wohl, ließ sich dies jedoch nicht merken. Er füllte sich ein Glas, trank es bis zur Neige aus und fragte dann scheinbar gelassen:
Was wollen Sie damit sagen?
Dass wir zu Ende sind.
Ah, inwiefern?
Sie haben Ihre Aufgabe nicht gelöst und sich in eine fatale Lage gebracht. Ich werde Ihnen behilflich sein, aus dieser Lage zu kommen. Weiter aber kann ich nichts für Sie tun. Ich bin gezwungen, Ihnen morgen alle Akzepte zu präsentieren.
Unsinn!
Warum Unsinn? Es gibt nur ein Mittel, diesen Deutschen loszuwerden. Das ist sein Tod. Sie haben das nicht fertiggebracht und werden es auch nicht fertigbringen.
Wer sagt das?
Ich, denn ich kenne Sie. Übrigens ist er jetzt gewarnt. Ja, wenn heute noch etwas geschehen könnte, aber er wird sich nun zu Hause befinden.
Das bezweifle ich sehr.
Wieso?
Sie wollen Menschenkenner sein? Gestatten Sie, dass ich nicht daran glaube. Mein Dolch ist zwar von der Brust abgeglitten, aber ihm tief in den Arm gefahren. Ich habe das ganz genau gefühlt. Glauben Sie, dass meine Schwester ihn gehen lassen wird? Sie hat ihn ganz sicher mit zu sich genommen, um ihn zu verbinden.
Das ist nicht schwer zu glauben, wenn man nur erfahren könnte, ob er sich dort befindet.
Wie ich Margot kenne, so garantiere ich, dass er sich dort befindet. Ich behaupte es.
Und wann wird er gehen?
Jedenfalls nicht sogleich.
Brummte der Baron nachdenklich, indem er vor sich hinblickte.
Was meinen Sie?
Ich habe da einen Gedanken.
Welchen?
Ist diese Tür wirklich gut geschlossen, sodass uns niemand hören kann?
Gewiss.
Da legte sich der Baron über den Tisch hinüber und fragte mit lauerndem Blicke: Wollen Sie den Kerl so entkommen lassen?
Fällt mir nicht ein, antwortete der Kapitän finster. Nun wird er erst recht daran glauben. Es ist mir jetzt ganz unmöglich, meine Rechnung zu zerreißen.
Aber er wird sich von jetzt an doppelt vorsehen.
Ist mir gleich.
Er wird Sie morgen vielleicht anzeigen.
Das mag er tun.
Er wird vielleicht Paris verlassen und uns entkommen.
Das geht nicht so schnell.
Oh, man spricht vom baldigen Abzug der Deutschen.
So muss ich umso schneller handeln.
Gut, aber wann?
Übermorgen, morgen, wenn es passt. Ich werde es mir überlegen.
Übermorgen, morgen, überlegen? Sind Sie klug oder nicht, Kapitän?
Was wollen Sie?
Morgen und übermorgen ist es bereits zu spät. Wissen Sie, wann gehandelt werden muss?
Nun?
Bereits heute.
Alle Teufel, Sie haben es notwendig.
Weil dies das Klügste und Beste ist.
Aber wissen Sie, was dazu gehört?
Nichts als ein klein wenig Entschlossenheit.
Die ist da, aber wer schafft mir die passenden Umstände, ohne welche es nicht geht?
Ich.
Sie? Fragte der Kapitän erstaunt.
Ja, ich, antwortete dieser.
Erklären Sie sich deutlicher.
Nun, die Sache ist einfach. Stirbt der Kerl noch heute, so kann er nicht gegen Sie auftreten. Ich zerreiße Ihre Wechsel und bekomme Margot zur Frau.
Aber der Panzer?
Wir geben ihm die Kugel.
Es fragt sich, ob sie den Panzer durchbricht.
Ich meine, in den Kopf.
Das macht Lärm.
Wir stellen uns natürlich nicht hin.
Sie sagen wir? Sie meinen also sich selbst mit?
Ja, ich muss Margot partout haben. Ich weiß nicht, wie das kommt, aber ich bin bei Gott in dieses Mädchen so vernarrt, dass ich alles hingeben würde, es zu besitzen. Ich sehe ein, dass es für Sie allein schwierig ist, diesem Deutschen entgegenzutreten und werde Sie unterstützen.
Das heißt, Sie wollen mich begleiten?
Ja. Der Kapitän sah ihn erstaunt an. Endlich glaubte er zu erraten, welchen Grund der Baron habe, sich persönlich an dieser gefährlichen Affäre zu beteiligen. Er sagte daher,
»Ah, Sie gehen so als eine Art Aufseher mit?«
»Ha!« brummte der Gefragte, ohne eine Antwort zu geben.
»Um sich zu überzeugen, ob ich ein Feigling bin oder nicht?«
Richemont hatte das Richtige erraten. Aber Rayac wollte ihn nicht aufs Neue erzürnen, daher antwortete er, »Unsinn, jemandem eine Kugel durch den Kopf zu treiben, ist leichter, als mit dem Dolche in der Faust mit ihm kämpfen, wie Sie es bereits getan haben.«
»Das meine ich auch«, sagte der Kapitän befriedigt.
»Ich bin überzeugt, dass Sie keinen Fehlschuss tun werden. Wenn ich erkläre, mich persönlich zu beteiligen, so ist das nicht Misstrauen, sondern es hat andere Gründe.«
»Welche?«
»Es kann einer dem anderen beistehen, wenn irgendein unvorhergesehener Fall eintreten sollte. Sodann ist diese Nacht sehr finster. Man muss sich vor dem Schusse überzeugen, ob man auch auf den richtigen zielt.«
»Sie meinen, man muss ihn ansehen?«
»Ja.«
Der Kapitän lachte. »Das ist allerdings eine sehr ungewöhnliche Ansicht«, sagte er. »Wir ersuchen jeden Vorübergehenden, stillen zu bleiben, um sich ansehen zu lassen, und machen also alle Leute auf uns aufmerksam. Und wenn der Richtige kommt, blicken wir auch ihm in die Nase, sodass er Zeit behält, unsere Absicht zu erraten, sich zur Wehr zu setzen und zu entkommen.«
»Sie nehmen die Sache allerdings zu hölzern, Kapitän.«
»Wie soll ich es sonst nehmen, dass Sie sich den Mann erst genau ansehen wollen?«
»Ansehen? Lächelte Rayac überlegen. »Ich meine sogar, dass wir ihn vorher erst anleuchten werden.«
»Sind Sie toll?«
»Wenigstens nicht ganz. Ich habe zu Hause ein allerliebstes kleines Blendlaternchen.«
»Das wollen wir holen?«
»Ja, ferner habe ich ein paar ausgezeichnete Doppelpistolen. Wir brauchen sie nicht alle zwei. Eine wird genügen«, meinte Rayac voll Zuversicht. Richemont teilte die Zuversicht Rayacs und antwortete daher beruhigt,
»Das ist allerdings angenehm. Ich möchte nicht gern abermals nach Hause gehen, was doch geschehen müsste, wenn ich mich meiner eigenen Pistole bedienen wollte.«
»Sehen Sie, dass ich nicht ganz toll bin? Also, wir müssen sicher gehen. Passanten gibt es nicht viele. Wir werden also nicht auffallen. Übrigens werden wir es jedem Kommenden am Schritt anhören, ob er ein Offizier ist oder nicht. Ferner wissen wir nicht, welchen Weg Königsau einschlagen wird, wenn er heimkehrt. Wir werden ihn also vor seiner Wohnung erwarten müssen. Auf diese Weise läuft er uns ganz sicher in die Hände, ohne dass wir einem anderen lästig fallen.«
»Aber das Andeuchten?«
»Habe ich nur so gemeint, dass wir ihm, wenn er kommt, das Licht der Blendlaterne für einen Augenblick in das Gesicht fallen lassen. So überzeugen wir uns, dass er es wirklich ist, und zugleich erhalten wir dabei ein sicheres Ziel. Sie nehmen die Pistole und ich die Laterne. Während ich ihn beleuchte, schießen Sie.«
»Das ist wirklich nicht übel ausgedacht. Aber wenn er uns erkennt?«
»Wir werden im Dunkeln bleiben und zudem wird er von dem plötzlichen Lichte so geblendet sein, dass er gar nichts erkennen kann. Übrigens würde er auf keinen Fall etwas verraten können, da er ja bereits im nächsten Augenblick eine Leiche sein wird. Der Kapitän überlegte noch. Die Sache kam ihm zu rasch. Der verunglückte Anschlag war kaum vorbei, so sah er sich auch bereits vor eine Wiederholung gestellt.
»Und wenn es gelingt, was tun wir?«
»Wir entfernen uns natürlich«, lachte der Baron.
»Wohin?«
»Nach meiner Wohnung. Das gibt ein Alibi.«
»Das bezweifle ich. Ihre Leute werden natürlich unser Kommen bemerken. Man wird also wissen, dass wir nicht da gewesen sind.«
»Ich bedauere Sie, Kapitän. Ich bin nicht so unbefangen, wie Sie es zu sein scheinen. Meine Leute glauben mich in meiner Bibliothek. Dort brennt ein Licht und niemand hat Zutritt, nicht einmal mein Kammerdiener, auf den ich mich verlassen könnte.«
»Ah, so haben Sie einen geheimen Ausgang?«
»Natürlich.«
»Oh, Sie sind schlau, Baron.«
»Was wollen Sie? In diesen Zeiten weiß man nie, was passieren kann. Übrigens hat man ja auch sonst seine kleinen Verhältnisse und Abenteuer. Da ist es stets gut, wenn die Dienerschaft mit gutem Gewissen beschwören kann, dass man zu Hause gewesen ist. Ich hoffe, dass Sie meinen Vorschlag annehmen.«
Sie werden die Wechsel dann auch wirklich zerreißen?«
»Ja, auf Ehre.«
»Und mir nach der Verlobung die versprochene Summe ganz gewiss auszahlen?«
»Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.«
»Gut, so stimme ich bei, Baron. Hier meine Hand.«
»Und hier die meinige. Top.« Sie schlugen ein und über des Hauptkönigs aus war also abermals der Stab gebrochen. »Da haben wir aber keine Zeit zu verlieren, Kapitän«, meinte dann Rejak.
»Ja, wir müssen eilen. Ich mache einen Vorschlag.«
»Welchen?«
»Sie gehen nach Hause, um die Blendlaterne und die Pistolen zu holen.«
»Und Sie?«
»Ich gehe nach der Rue d'Angers, um an dem Schatten, den man an den Gardinen sieht, zu erkennen, ob er noch da ist.«
»Ah, richtig, das ist gut. Und wo treffen wir uns?«
»Unter dem Tore gegenüber von Königsau.«
»Gut, wie lange bringen Sie zu?«
5 Minuten.«
»Und ich 10. Klingeln Sie dem Kellner, ich werde bezahlen.« Der Kapitän klingelte und der Baron bezahlte. Dann verließen sie das Lokal. Draußen trennten sie sich, indem der Kapitän nach links und der Baron nach rechts gehen musste. Richemont hatte gar nicht weit bis zur Rue d'Angers, was zu Deutsch Engelstraße bezeichnet. Sie war finster und leer. Es war bereits spät und so sah er nur noch einige Fenster erleuchtet. Auch die Wohnung seiner Mutter zeigte Licht. Es huschten weibliche Schatten hin und her und nach einiger Zeit bemerkte er auch einen männlichen Schatten, welcher sich deutlich an der Gardine abzeichnete.
»Das ist er«, murmelte er. »Gut, dass er noch da ist. Dieses Mal soll er mir nicht entgehen.«
Er wendete sich um und begab sich nach dem Stelldichein. Der Baron hatte auch keinen sehr weiten Weg zurückzulegen. Er erreichte seine Wohnung sehr bald, trat aber nicht ein, sondern begab sich in ein enges, finsteres Seitengäßchen. An dasselbe stieß die Mauer seines Gartens, in welcher es ein Pförtchen gab. Er öffnete dasselbe mit einem Schlüssel, welchen er bei sich führte, und trat in den Garten und von da in den Hof, welcher das Haus von dem letzteren trennte. Hier gab es eine Veranda, welche auf 4 Säulen ruhte. Von einer dieser Säulen zur anderen waren Latten gezogen, an denen sich Schlingpflanzen emporrankten. Diese Latten waren wohl befestigt und vermochten ganz gut einen nicht gar zu schweren Mann zu tragen. Der Baron kletterte an ihnen empor. Als er sich oben auf der Veranda befand, stand er gerade vor einem Fenster des ersten Stockwerkes. Es war von innen verschlossen und er klopfte leise an eine Scheibe. Nach kaum einer Minute öffnete es sich. »Wer ist da?« fragte eine leise männliche Stimme. »Ich«, antwortete Rejak. »Der gnädige Herr?« »Ja, bist du denn heute blind, Pierre?« »Verzeihung, Herr Baron, es ist heute so finster, dass man nichts zu sehen vermag.« »Tritt weg, Ich komme hinein.
Soll ich Licht anbrennen?
Nein, wir gehen nach der Bibliothek.
Er stieg durch das Fenster in das Zimmer und begab sich von da aus mit dem Diener nach der Bibliothek, welche erleuchtet war und ganz dem Lesezimmer eines Mannes glich, welcher eine Bibliothek nur besitzt, um mit dem Goldschnitte der Bücher zu prunken. Man sieht, dass der Baron gar nicht so unbemerkt in seine Wohnung kam, wie er dem Kapitän Glauben gemacht hatte. Der Kammerdiener war sein Vertrauter, auf den er glaubte, sich in allen Fällen getrost verlassen zu können. Pierre trug graue Livree, Sammetgamaschen und ein weißes Halstuch. Er war von ebenso hagerer, langer Gestalt wie sein Herr und hatte ein Gesicht, in welchem sich alle Lüste und Listen sehr deutlich aussprachen. Dieser Mann war jedenfalls in allen gestatteten und verbotenen Genüssen geübt und besaß in seinem spitzen Fuchskopfe die nötige Schlauheit, mit der gesellschaftlichen Ordnung ganz freundschaftlich zu verkommen, obgleich er der ärgste ihrer Feinde war. »Der gnädige Herr kehren heute sehr früh nach Hause zurück«, meinte er. »Ich gehe wieder.«
»Ah, der Herr Baron kommt nur, um einiges Geld zu holen?«
»Nein.« »Ich dachte, der Kapitän hätte nach vollbrachtem Tagewerk sofort seinen Lohn verlangt«, lachte der Baron. »Nein, er hat seine Arbeit sehr schlecht getan, so schlecht, dass sie ganz und gar misslungen ist.«
»Esel!«
Es war eigentümlich, welchen Ausdruck der Diener in dieses Wort zu bringen vermochte. Verachtung, Stolz, Selbstbewusstsein, demütigendes Mitleid, alles das lag darin. Es klang deutlich heraus, dass er es besser getan hätte als der Kapitän. Übrigens verkehrte Pierre mit seinem Herrn zwar höflich und ergeben, aber doch in jener dienstfertig vertraulichen Weise, welche sich gewöhnlich bei älteren Dienern einwurzelt, welche sich in die Geheimnisse ihrer Herrschaft einzuschleichen gewusst haben. »Ja, ein Esel ist er«, meinte der Baron. »Ein Stich, ein einziger Stich, wie leicht, gnädiger Herr!« »Ja, aber eine Entschuldigung gibt es doch.«
»Keine.«
»Oh doch, der Deutsche hatte einen stählernen Harnisch angelegt.«
»Donnerwetter!«
»Ja, der Dolch ging nicht hindurch.«
»So muss man schießen.«
»Allerdings, wo sind meine Pistolen?«
»Dort, im Sekretär.« »Sie wollen doch nicht.«
»Freilich will ich.«
»Selbst?«
»Ja«, nickte der Baron stolz.
»Kann denn der Kapitän nicht allein?«
»Nein, er braucht einen, der ihn anfeuert.
Sind Sie geladen?«
»Nein.« »Lade eine, aber sorgfältig.«
»Aber, gnädiger Herr, die Gefahr?«
»Pah, es ist keine Gefahr dabei. Es wird so arrangiert, dass wir sicher sind.«
»Gewiss?«
fragte Pierre im Tone der Besorgnis. »Ja, habe keine Angst um mich, Alter. Nötigenfalls haben wir unser Alibi.«
»Sie sind ja den ganzen Abend zu Hause gewesen und von mir bedient worden. Aber der Kapitän, wie steht es mit seinem Alibi?«
»Er war bei mir.«
»Schön.«
Mit diesen Worten öffnete Pierre den Sekretär, nahm den Pistolenkasten hervor und begann, eine der Waffen zu laden.
»Hast du das kleine Laternchen?« fragte sein Herr.
»Auch im Sekretär?«
»Setze es in Stand.«
»Das ist gut, gnädiger Herr. Man weiß nicht.«
Er schien sich darin zu gefallen, in nur halb ausgesprochenen Sätzen zu reden. Übrigens war die Angelegenheit ja eine solche, über die man sich nicht gerne vollständig ausspricht.
»Das Fenster lehnst du dann nur an, schließt es aber nicht zu«, befahl Réac.
»Ja, warum, gnädiger Herr?
Es ist möglich, dass der Kapitän mitkommt. Er darf nicht wissen, dass ich dich mit in das Vertrauen gezogen habe. Mache schnell, ich habe nur sehr wenig Zeit.«
Die Pistole war geladen, jetzt wurde die Laterne hervorgenommen.
»Wenn es nur gut abläuft«, meinte der Diener dabei.
»Wie soll es anders ablaufen?«
»Oh, oft hat in solchen Sachen der Teufel sein Spiel.«
»Na, hier werden jedenfalls wir selbst die Teufel sein«, lachte der Baron.
»Und dennoch, gnädiger Herr, ich liebe die Deutschen nicht. Ich gönne diesem Königsaul lieber 10 Kugeln anstatt einer.
Ich an Ihrer Stelle aber würde diese Angelegenheit denn doch auf eine andere Weise zu ordnen suchen.
Auf eine andere? Auf welche? Fragte der Baron neugierig.
Der Diener spitzte den Mund wie ein Faun, küsste sich die Fingerspitzen und antwortete:
Auf eine sehr, sehr interessante Weise.
Ach, ich kenne deine Pantomimen, weiß aber dennoch nicht, was du meinst. Heraus damit!
Ich setze den Fall, Mademoiselle Margot besäße meine Liebe und versagte mir ihre Gegenliebe, so würde sie doch auf die leichteste Weise der Welt meine Frau.
Ach, lass mich doch diese Weise kennenlernen.
Ich behaupte sogar, dass sie mich bitten würde, ihr Mann zu werden.
Pierre, du bist nicht gescheit,
aber auch nicht dumm, wie ich zu meinem Ruhme selbst gestehen muss.
So sage, wie du sie zwingen willst.
Ich würde sie zu mir einladen.
Und sie kommt auch?
Sie kommt sogar in mein Schlafgemach, gnädiger Herr.
Sein Gesicht nahm jetzt einen so lüsternen Ausdruck an, dass sein Herr lachen musste.
Du irrst, alter Schelm, sagte er.
Ich bin es vielmehr überzeugt.
So sprichst du sehr im Delirium.
Oh, ich bin sehr bei Sinn.
Da kennst du diese Margot nicht.
Ich brauche sie nicht zu kennen. Es kommt ganz allein auf die Art und Weise an, in welcher sie meine Einladung erhält.